KinoCast.
Hallo und willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom KinoCast. Mein Name ist Erik und ich begrüße den Chris. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Gerade hast aufgestanden für euch, also jeder für sich natürlich, ne? Vorher konnte ich da aufkommen. Und haben Filme mitgebracht aus der vergangenen Woche. Wir haben tatsächlich einiges gesehen. Es liegt aber mehr daran, dass der Chris auch viel geschaut hat. Er war nämlich zweimal in der Sneak. Es gab einmal die reguläre Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Da lief der Film Die Gesandte des Papstes. Und dann, eigentlich so thematisch sehr ähnlich, dann in der Kinofest-Sneak lief Toxic Avenger. Die Kinofest war so eine Sondersneak jetzt zum Kinofest, was ja heute auch noch ist. Das heißt, wenn ihr die Sendung rechtzeitig hört und denkt, ach, im Kino war ich lange nicht, ich könnte mal wieder ins Kino gehen. Heute ist euer Tag, am Sonntag ist nämlich auch noch Kinofest. Das heißt, in den Kinos, die da mitmachen, was deutschlandweit fast alle sind, also ihr müsst dann mal schauen auf kinofest.de, ob euer Lieblingskino da mitmacht, aber es machen eigentlich fast alle mit, auch guckt zur Sicherheit mal. Da könnt ihr nämlich für 5 Euro ins Kino gehen und schaut euch nicht unbedingt den neuen Bully-Film an, guckt vielleicht, was da sonst noch so läuft, ja. Oder wenn ihr wollt, schaut euch heute halt den Bully-Film an, ne? Neben Kanu, wenn ihr möchtet. Aber geht ins Kino, heute noch, ja, ja. Sonntag, 5 Euro, ey. Das ist ja, wenn ich nicht ein bisschen angenockt wäre, hätte ja mehrere Vorstellungen, würde ich mir da hintereinander angucken. 5 Euro, hey. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Toxic Avenger, Kinofest-Sneak. Dann habe ich heute mal einen Trailer mitgebracht, was Neues. Und wir haben beide einen Film geschaut, den es Streaming gibt, nämlich auf Netflix, K-Pop Demon Hunters. Der war ja lange Zeit Platz 1. Der weltweiten Streaming-Charts und da mussten wir uns doch mal rantasten, ob das was kann. Und ich habe noch eine Serie mitgebracht. Da müssen wir mal schauen, ob die Zeit da noch reicht mit den ganzen Filmen, die wir besprechen. Ich habe Shifting Gears geschaut, weil das eine der Hausaufgaben für Fortsetzung folgt ist. Und wahrscheinlich werden manche das schon kennen, die Serie, weil die gibt es schon, glaube ich, ein, zwei Jahre oder so. Ist jetzt nicht ganz neu, aber für mich war sie neu. Möchte ich mal ein paar Worte sagen. Dann gibt es natürlich Streaming-Tipps, was ihr nächste Woche so streamen könnt, was neu startet. Und wenn dann noch Zeit ist, dann haben wir tatsächlich, habe ich noch ein bisschen was über Schläferz zu sagen über den Film. Aber fangen wir an. Ich nehme am besten mal Die Gesandte des Papstes, weil Toxic Avenger hatte Chris alleine geguckt. Aber Die Gesandte des Papstes ist ein 2,5-Stunden-Film. Ist immer sehr beliebt in der Sneak, wenn gleich zum Montagabend so ein 2,5-Stunden-Film kommt. Puh, ja. Trotz dass er 2,5 Stunden geht, hat die Filmzusammenfassung hier auf verschiedenen Portalen, wenn man es mit normaler Zeilenlänge sehen würde, hat sie ungefähr 4 Zeilen. Ich gucke jetzt hier einfach mal bei Moviepilot. Ich lese einfach mal davor, was da steht. Im Drama Die Gesandte des Papstes erlebt die gläubige Immigrantin Cabrini aus Italien in den New Yorker Slums des Jahres 1889 schwierige Verhältnisse von Armut und Krankheit mit. Sie beschließt, etwas zu ändern und versucht, den eher feindlich gesinnten Bürgermeister zu einem Gesundheitssystem sowie einem Heim für hunderte verwaister Kinder zu überreden. Ja, ist ein bisschen sehr kurz gefasst, ist ein bisschen, ja, wahrscheinlich hat derjenige oder diejenige, oh guck mal, da steht sogar bei Moviepilot in Klammern ES, das sind quasi auch meine Kürzel, ja quasi auch mein Kürzel, aber ich habe es nicht geschrieben. Wenn ich es geschrieben hätte, hätte ich geschrieben, eine italienische Nonne, die in der Lombardei schon ein, was hat sie aufgebaut, irgendwie ein Waisenhaus oder irgendwas, um Leuten zu helfen. Sie ist sehr ambitioniert, liegt auch mit daran, dass sie wahrscheinlich nicht mehr viele Jahre zu leben hat. Sie hat mit Langzeitfolgen von einer Krankheit zu leben und ihr wird eine sehr niedrige Lebenserwartung bescheinigt und dadurch hat sie einen sehr großen Antrieb, dass sie in der kurzen Zeit, die ihr noch bleibt, viel erreichen möchte und sie möchte viel Gutes tun. Und sie hat etliche Male, ich kenne mich jetzt nicht ganz so aus mit der Hierarchie und wie der Vatikan.
Hey, du bist doch voll drin in dem Papstding. Du warst ja gerade Papst, war die ganze Zeit hing am Handy so. Oh mein Gott, wann kommt's? Oh mein Gott, wir müssen das doch jetzt machen.
Weißt du eigentlich, wie die den weißen Rauch machen? Habe ich letztens in einer Quiz-Sendung erfahren.
Mit die was? Verbrennen wahrscheinlich irgendwas.
Ja, was die da verbrennen?
Keine Ahnung.
Irgendwas, was Laktose enthält, wird da verbrannt.
Okay.
Na gut.
Danke.
Fun Fact für eure nächste Party. Könnt ihr sagen, hey, weißt du, bei der Papstwahl. Jedenfalls, sie ist sehr ambitioniert und will da viel machen. Und sie hat etliche Briefe geschrieben an irgendwelche in diesem Organigramm vom Papst. Also wahrscheinlich steht der Papst irgendwo ganz oben. Oder vielleicht ganz oben steht der liebe Gott und so. Und unten drunter ist der Papst oder wie auch immer. Und dann ist ja das Organigramm, wenn ich es jetzt mal als Firma betrachte, sehr aufgezweigt. Und sie hat da irgendjemanden, der wahrscheinlich für ihre Region zuständig ist, der Regional Manager oder so. Der RBU Manager, Regional Business Unit Manager. Also den hat sie immer genervt mit Briefen. Das war damals halt so ein Ding. Das war nicht mit E-Mails und SMS. Nee, nee, das waren Briefe. Und jedenfalls hat sie ihn genervt. Und wo man ja sagen würde, hey, ja, Brief, mein Gott, leg da halt zur Seite, wenn sie nervt. Aber irgendwie offensichtlich hat ihn das sehr genervt, dass da nun einmal im halben Jahr ein Brief kommt. Also das ist schon stressig, wenn da immer einmal im halben Jahr ein Brief kommt. Also das kann man verstehen. Also und sie ja will immer, sie hat dann auch ein Gespräch mit diesem Typen und sie will unbedingt, weil sie bei ihm nicht weiterkommt, sagt, ich will den Chef sprechen, den Chef. Also nicht den ganz Großen, sondern den Papstchef. So, na, das geht natürlich nicht und so. Kannst ja nicht einfach reinkommen und hier Papst sprechen und so. Aber irgendwie schafft es dann doch, mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Er sieht, dass sie sehr ambitioniert ist und damals das Papstorganigramm ist auch sehr patriarchisch und so. Da gibt's, also die Frauen haben da nicht viel zu melden. Die können dann höchstens mal als Nonnen irgendwo tätig sein, aber dass die jetzt weiter oben da auch nennenswerte Aufgaben übernehmen, ist da nicht vorgesehen. Damals, weiß nicht, wie es heute ist. Und so wird sie erstmal auch so ein bisschen abgekantelt, aber dann erkennt er, ja, okay, da ist doch was dahinter und er hat jede Menge Briefe aus Amerika, speziell aus New York, wo sehr viele italienische Einwanderer gelandet sind und offensichtlich war es damals so, es gab schon so eine Art Rassismus in den USA, nämlich dass die Einwanderer aus anderen Ländern, also aus, ja, weiß nicht, also die Iren sind irgendwie so Platz 2 gewesen in der Hierarchie und dann kam lange nichts und dann kam irgendwann auf Platz 3 dann die Italiener und die wurden halt behandelt damals wie der letzte Dreck und um die wurde sich, ja, lass dir schmecken. Und die standen halt ganz unten in der Nahrungskette, haben halt wirklich in Slums gelebt, während der Rest der Bevölkerung schon in relativ gut situierten Backsteingebäuden gelebt hat mit Infrastruktur, mit allem drum und dran und die Italiener waren wirklich so am Rande, hatten kein fließend Wasser und sonst was alles und da sind auch viele, viele gestorben. Man sieht am Anfang eine Szene, da war der Chris noch gar nicht da, im Prolog, wo ein kleiner Junge auf so einem Wagen, ja, wie so ein Schubkarre, ja, ein bisschen größer als ein Schubkarre, sowas, was man hinten an die Pferde dranhängt, wenn man irgendwas transportieren will, mit dem fährt er durch die Gegend und hat da eine Frau drauf liegen und das Ganze ist auf Italienisch und er sagt dann halt, ja, dass es seine Mutter ist und das wird dann auch untertitelt und er fährt dann halt bei den Krankenhäusern vorbei und keiner will seine kranke Mutter aufnehmen und die stirbt dann halt auf diesem Wagen und dann kommen halt so die Leute, die dann die Leiche mitnehmen und da wird ihm dann gesagt, wo er den Leichnam, wo sie den verscharren werden und so. Also dramatische Szenen. Den kleinen Jungen erleben wir später auch nochmal wieder. Und ja, solche Sachen sind damals halt passiert und die Briefe erreichen den Papst, denn die Italiener sind ja auch sehr, sehr gläubig und haben das natürlich auch mitgenommen in die neue Heimat. Und dann sagt er halt, ja, da muss was getan werden. Wir schicken unsere beste Nonne. Wir schicken nicht Chuck Norris, wir schicken die beste Nonne. Und das soll die doch mal gucken. Das ist quasi ein Himmelfahrtskommando, dorthin zu gehen. Aber da sie halt so einen Tatendrang hat und wahrscheinlich denkt er sich im Hinterkopf, ja, die hat eh nicht mehr lange zu leben, dann, ja, ist ja nicht so schlimm oder so. Na?
Aber das weiß der doch gar nicht, dass sie so krank ist. Das weiß doch nur sie.
Irgendwie kam das nicht mal in so einem Gespräch raus, dass sie Langzeitfolgen hat oder sowas, dass er das weiß.
Das wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, deswegen frage ich gerade so dumm nach. Also
naja, Meinung, egal. Nicht, aber er ist ja connected mit dem lieben Gott und er weiß ja alles, glaube ich, habe ich gehört. Und deswegen weiß das auch natürlich der Papst. Also, sie geht dann darüber, ist geschockt von den Zuständen. Also sie hat dann auch noch, sie kommt nicht alleine, sie hat da ihre Entourage mit dabei, auch alles Nonnen. Und sie laufen dann mit ihren Kleidungen da durch Schlamm und Dreck und müssen erstmal suchen, wo sie überhaupt hin müssen, weil es gibt da so ein Refugium, was da gebaut wurde, was eigentlich geschlossen werden soll, weil die keine Leute mehr dafür haben, die es betreiben und das wollen sie übernehmen. Und ja, dann gibt es halt dort die lokalen Es gibt da einen lokalen Erzbischof, gespielt von David Morse, der ja ist mit ihrem der hat sich so ein bisschen arrangiert mit der herrschenden Klasse und will jetzt nicht, dass die Italiener zu sehr aufbegehren und so. Ja, sie kommt dann halt in diese ganze politische, ja, der Bürgermeister wird übrigens gespielt von John Lithgow. Ja, also da sind zwei, wenn ich mich recht erinnere, zwei Personen dabei, die bei Cliffhanger mitgespielt haben. Also David Morse. Ah nee, David Morse hat bei Green Mile mitgespielt. Ja, und ja, aber John Lithgow hat bei Cliffhanger mitgespielt. Und ja, die anderen kannte ich jetzt mehr oder weniger alle nicht, die da so dabei waren. Ja. Man sollte vielleicht noch erwähnen, das ist auch wieder eine Angel Studios Produktion gewesen. Und diesmal war es auch eine richtige Angel Studios Produktion. Letztens der Sketchfilm, wo ich ja schon so Bedenken hatte, haben die Angel Studios nur in den Verleih genommen. Diesen haben sie auch richtig mitproduziert. Also für die, die es nicht mitbekommen hatten, ich hatte es schon mal erwähnt, diese Angel Studios sind in den USA von christlichen Fundamentalisten gegründet worden. Also hier alles, das ganze Programm, ne? Abtreibung böse und Schöpfungstheorie und alles sowas. Ne? Also wirklich das ganze Programm. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, vor ein paar Jahren Filme zu produzieren, die ihrem Weltbild entsprechen. Und da können sich Filmemacher halt bewerben. Die werden dann mit Geld zugeschissen, mehr oder weniger. Also wirklich, die haben viel Geld, diese christlichen Fundamentalisten. Das heißt, wenn du einen Film drehst, der in den ihr Weltbild passt, kriegst du den ordentlich finanziert. Das heißt, wir werden jetzt demnächst auch noch viel mehr Filme sehen, die so thematisch in die Richtung gehen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich. Aber gut, also die einfach so unreflektiert zu schauen. Aber zum Glück steht ja am Anfang das Logo da, dann weiß man, was da kommt. Und das hier passt auch ganz gut in so ein Weltbild mit ja, der Kirche, die halt überall hilft und gute Sachen macht und ja, trotz aller Widrigkeiten, ja. Na gut, was mir neu war das Ganze auf einer realen Person basierte. Also der Originaltitel des Films ist auch Cabrini, so heißt auch die Hauptfigur. Von der hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist aber offensichtlich eine ganz berühmte Person. Die hat weltweit so eine Art Krankenhausnetzwerk dann aufgebaut. Also das war in New York wohl nur das erste von vielen. Und ja, das war mir neu. Und ich war jetzt letzte Woche beruflich unterwegs und da habe ich eine Kollegin aus Italien gefragt. Dachte ich, Mensch, kann ich ja gleich mal erzählen, was ich für einen Film geguckt habe, wenn das so eine berühmte Italienerin ist. Die kannte die auch nicht. Also ich weiß nicht, was da scheint jetzt nicht so bekannt zu sein. Also mache ich mir jetzt keine Vorwürfe, dass ich als nicht konfessionell gebunden und die jetzt nicht kannte, wenn noch nicht mal eine gläubige Italienerin mit dem Namen was anzufangen wusste. Ja. Du kanntest natürlich den Namen, war mir klar. Du hast dich gleich gefreut, als der Film kam. Du wolltest es sehen, die Lebensgeschichte.
Ja, natürlich, ich war sofort Feuer und Flamme, wie immer. Nein, es war, tatsächlich war es mir nicht so wirklich bekannt. Also es war auch für mich so ein bisschen überraschend. Was ich allerdings dann ganz cool fand. Und diese Angel Studios, ja, ich finde das auch durchaus kritisch, da diese Weltanschauung, wollen wir nicht drüber reden. Trotz allem muss man da auch fairerweise sagen, die machen schon Filme, die relativ qualitativ hochwertig sind, also so vom
ja, ja, also Dreh. Geld ist da.
Ja, das Geld ist da, das ist ja auch dieses Crowdfunding, worüber die das finanzieren und da entscheidet ja die Gemeinschaft, welcher Film gedreht wird. Ja. Okay. Ja. Also das ist relativ sehr hochwertig. Das Einzige, was halt nicht so hochwertig ist, ist dann die Auswahl der Szenen. Also wenn du 5-mal oder 6-mal oder 7-mal so einen gleichen Shot oder sowas machst, ne? Da war ein nicht näher genannter Moderator dieser Sendung hier ein wenig genervt. Jetzt kommt wieder so eine, ja, da ist das nächste Mal diese Szene.
So immer das Gleiche. Also vielleicht kurz zur Erläuterung, welchen Shot ich meine. So ein bisschen wie so eine Art, ja, nee, man kann es in den Vertigo-Shot, was auch nicht. Es ist halt irgendwas ist im Vordergrund, also man sieht irgendwas in Nahaufnahme und dann fährt die Kamera einfach in gerader Linie zurück, sodass die Szene aufmacht, sodass man halt den Hintergrund dann sieht, also der Vordergrund, der wird dann kleiner, kleiner, kleiner und man sieht halt die ganze, das haben sie so oft, dass irgendjemand auf einer Mauer sitzt und man ist erst
und
so
dann kommt noch eine entscheidende Person ja auch noch ins Bild.
Am Hinterkopf, ne, erst die Kamera, dann fährt die Kamera zurück und man sieht dann den Rest von der Landschaft und so. Das haben sie exzessiv benutzt in so vielen Szenen und da gab es auch andere Szenen, die Einstellung, also der Kameramann oder die Kamerafrau war jetzt nicht sehr flexibel oder nicht sehr kreativ, sagen wir so.
Ja, das auf jeden Fall so. Ey, lass mal diesen Shot machen. Oh, ich liebe diesen Shot. Lass den nochmal machen. Oh, der war so toll. Was machen wir? Wir machen nochmal den Shot. Hey, wir brauchen unbedingt nochmal einen Shot. Was machen wir? Lass uns denselben Shot nochmal nehmen. Wir nehmen nochmal denselben Shot. Also, so ungefähr war es. Das war, ja, schwierig. Bisschen schwierig. Aber ansonsten, ja, es ist halt nicht unbedingt mein Thema, was allerdings auch nicht so schlimm ist. Es muss ja auch nicht mein Thema sein. Ja, trotz allem, fand ich, gab das Ganze am Ende einen Namen, den man sich durchaus vielleicht noch merken könnte. Nämlich den von Christiana Del Ana, die Hauptdarstellerin, weil die fand ich echt gut. Also die ist 40 Jahre alt, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich dachte, die ist deutlich noch jünger. Also und glaube, das kann man, die kann man sich mal merken. Die hat auch in einem tollen Film mitgespielt, der heißt A Perfect Day for Cake. Deswegen hat sie mein Herz gerade schon erobert. Weil ich finde, jeder Tag ist gut für Kuchen. Und ja, Erik hat eigentlich alles, oder das meiste wirklich schon dazu gesagt. Es ist gut gedreht an sich, wenn diese Shots halt eigentlich besser gemacht wären oder öfters nicht so oft gewesen wären. Nachvollziehen können wir es nicht, weil wir beide nicht in der Thematik drin sind. Aber an sich war es handwerklich ein cooler Film.
Ja, es gab irgendwie eine Szene, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Da war eine Szene einfach vertauscht. Da ist irgendwas passiert. Und dann kam danach die Szene, die eigentlich davor gehört hätte. Weil da war das noch nicht passiert in der Szene. Also war nur kurze Szenen. Also das ist uns aufgefallen noch. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Fällt wahrscheinlich den normalen Zuschauer sowieso nicht auf. Aber ja, weil halt in der anderen Szene wurde was erwähnt, was eigentlich dann schon passiert war. Und deswegen, da haben sie einfach die Szene vertauscht.
Ja, das war ein bisschen seltsam, stimmt.
Hä? Naja. Also, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe bei, würdest du den Film weiterempfehlen, habe ich auf Nein geklickt bei uns auf kinocast.net, weil ich wüsste nicht, wem ich diesen Film empfehlen sollte. Da ist jetzt, ja, es ist okay gespielt und so. Und auch die, na gut, die haben natürlich nicht im Jahre 1889 gedreht. Ja, dieses ganze Set-Design sah auch ganz gut aus. Die paar Greenscreen-Szenen und so waren okay. Hast du natürlich gemerkt, dass im Hintergrund das nicht echt ist und so, aber ja, ist natürlich, ja, wie gesagt, so eine Angel Studios, also quasi so eine, die machen ja sogenannte wholesome Filme, also die quasi nicht sehr stark irgendwo anecken, die du einfach schön schauen kannst, quasi mit der ganzen Familie, wo jetzt nicht irgendwas drin ist, wo du denkst, so, ah, das hätte ich jetzt dem Kind lieber nicht gezeigt oder da hätte ich das lieber nicht gezeigt und so. Ja, dann natürlich auch muss eine Szene mit einer Waffe vorkommen, weil natürlich die christlichen Fundamentalisten, die verteidigen dann auch das Second Amendment sehr und ja. Also das ist so ein Checkbox-Film für die christlichen Fundamentalisten. Also wenn du da Bingo spielen willst, feel free. Also das funktioniert gut. So quasi Erwähnung von, was weiß ich, das und das nicht. Dann ist natürlich eine Hure, die dann geläutert wird und sowas. Also du kannst da wirklich so schön Checkboxen füllen. Und für mich war das einfach too much. Also viel zu viel da, was da so drin war. Und also wenn sie sich wirklich besonnen hätten auf das, was wirklich interessant war und was vielleicht die Person Cabrini auch ausgemacht hat und den ganzen Struggle. Oh, verdammt, ich habe die ganze letzte Woche Englisch gesprochen. Ich habe echt Probleme, Wörter zu finden. Ich bin eben angeschlagen. Also das ganze Straucheln, um irgendwelche Lösungen zu finden für irgendwas in der neuen Welt und so. Und ja, das hätte man irgendwie anders darstellen. Also für mich, was habe ich ihm gegeben? Bin, glaube ich, die eine Stimme mit den 4 Punkten. Ja, ja, genau. 4 Punkte gebe ich da. War jetzt nicht so meins. Viel zu lang. Also man hätte so viel rauslassen können, gerade diesen ganzen Quatsch, was ich erwähnt habe, mit diesen Checkboxen füllen. Da war so viel drin, wo man sagt, das ist völlig unnötig für die Story. Und ja, was gibst du punktemäßig?
Ich habe ihn bei 5,5, aber halt, ja, ich wäre auch so mal in deiner Richtung gewesen, weil ich einfach auch zu lang fand. Das Ganze und
that's what she ist dann said. Immer so
und ja, er schon ganz cool gedreht war und die Story an sich vielleicht auch schön ist, dass die erzählt wird. Deswegen war ich da wirklich so ein bisschen so ein bisschen zwiegespalten. Am Ende des Tages habe ich dann noch quasi ein bisschen extra Punkt gegeben für Christiana Delana, weil ich die, wie gesagt, top fand. Ja, ich fand, das hat das wirklich richtig, richtig gut rübergebracht, auch diese verschiedenen Bereiche mit krank sein und da diese Nachrichten. Und deswegen, das respektiere ich. Aber ansonsten, ja, ein Film, den ich ohne Sneak nie gesehen hätte und wahrscheinlich nicht noch einmal gucken werde.
Ja, war auch an vielen Stellen unfreiwillig komisch, ne? Also wir haben, ja. Da konntest du halt wirklich echt ein paar Witze machen an diversen Stellen. Na gut, ob ihr den jetzt schauen möchtet oder nicht, müsst ihr selber entscheiden, könnt ihr tun, ab dieser Woche quasi schon, also der läuft schon. Wenn ihr jetzt die Sendung hört und ja, ihr wisst ja, heute ist Kinofest, sagt, oh ja, den gucke ich, schaut mal, ob der bei euch läuft im Kino. Die Gesandte des Papstes. Und ich gebe euch noch ein was mit auf den Weg, nämlich die Wertungen, die bei uns hier auf kinocast.net die Sneaker abgegeben haben. Es geht los bei 3 Punkten. Das ist die schlechteste Wertung. 9 Punkte, die beste Wertung. Die meisten Stimmen aktuell hat 8 Punkte, aber direkt dahinter 6 Punkte und 5 Punkte. Und dann, also ziemlich gemischt, aber liegt schon so im vorderen Mittelfeld. Ja, muss man auch zugestehen. Allerdings, die Weiterempfehlungsrate ist, ja, fast 50-50, also 58 zu 41. Das kann auch nochmal schnell kippen. Ja, also wird nicht so richtig weiterempfohlen. Der Film wird zwar anerkannt, dass der ganz okay ist, aber nicht unbedingt jemand weiterempfehlen wollen. Gut, dann kommen wir mal zur Kinofest-Sneak. Da war der Tipp, den lese ich auch gerade hier auf der Seite. Es geht zur Sache, Schätzchen.
Oh ja. Oh mein Gott.
Warte mal, ich guck mal, was da für Tipps.
Ne, es kam sogar
ein passender Tipp. Der Sneak am Samstag, der Martin hat's getippt. Ja,
der Martin hat's getippt.
The Toxic Avenger.
Ich hab trotzdem natürlich brav, ich bin alle vorgelesen an diesem Samstagabend. War sehr schön, da mal ein paar neue Gesichter zu sehen, die natürlich das erste und letzte Mal in der Sneak
waren. Also beim letzten Mal lief ja dieser, wie hieß er denn, dieser Krimi, Action-Krimi, der war ja gut, den habe ich ja dann noch nachgeholt.
Ja.
Aber ich glaube hier wäre ich natürlich aus gegebenem Interesse auch mal reingucken. Ja, weil ich habe den Schläferz geguckt.
Weil du den Schläferz Namen gesehen hast, wollte ich gerade sagen. Ne? Und das hat da schon bei mir auch so eine Klingel geläutet, der Titel, wo ich gedacht habe, oh, irgendwie gab es doch sowas schon mal. Und habe dann auch nochmal überlegt, weil ich an dem Abend noch nicht sicher war, ob ich ihn die Sneak wirklich anschaue, aber habe dann gesagt, nee, ich bleib mal da und guck's mir an.
Toxic Avenger, das klingt doch nach einem guten Familienfilm.
Ja, das klingt so nach, okay, das könnte in welche Richtung auch immer gehen. Und dann habe ich kurz auf die Besetzung geguckt und da hast du halt Peter Dinklage.
Im Original heißt er übrigens The Toxic Avenger Remake.
Echt?
Ja, im Original.
Was ja also Sinn bei macht, uns stand irgendwie noch dran, nicht Remake, sondern irgendwas anderes. Rerated oder keine Ahnung. Also Peter Dinklage.
Unrated,
genau.
Ja, ungeschnitten.
Dann Elijah Wood spielt mit Jacob Tremblay, Jungschauspieler, den man ja auch mal auf dem Schirm schon hat. Kevin Bacon, Taylor Page, Jane Levy. Von der Besetzung her war es schon so, okay, den kann man sich mal angucken. Wenn man nur nach der Besetzung geht und nach dem Filmtitel. Und Gott, lag ich daneben. Also das hätte ich so auch nicht gedacht. Ein Film, die Story ist relativ ja, schnell erzählt, glaube ich. Wir haben den jetzt wollte ich schon Krankenpfleger sagen, Gottes Willen, ich bin noch nicht so ganz da, glaube ich. Wir haben Winston Goose, der eine Reinigungskraft ist in einem größeren Chemiekonzern in dieser Kleinstadt in den USA, die auch als betitelt wird als verschlafene Kleinstadt. Oder, und das ist so eine Besonderheit von diesem Film, wenn dann die Villa kommt, wo Kevin Bacon drin wohnt, so ist das der Sitz der Schurken und so Zeug. So ist es alles dargestellt. Und Winston ist alleinerziehend, der kümmert sich um Wade, der nicht sein leiblicher Sohn ist, er ist quasi der Stiefvater, weil Wades Mama ist verstorben und die haben nie geheiratet, trotzdem kümmert er sich um den und Wade hat auch so ein bisschen psychische Probleme. Verständlicherweise. Und er erfährt eben, dass er auch sterben wird, weil er im Kopf, er geht zum Arzt wegen Kopfschmerzen und der Arzt, der super strange Arzt, muss man sagen, hängt erstmal so ein Gehirnscan aus. Und dann hockt er dran so, ja, ist das mein Gehirn? Nee, das ist ein gesundes Gehirn zum Vergleich. Ihrs kommt jetzt. Und das ist so ein bisschen der Humor, auf dem dieser Film aufbaut, der sehr viele Sachen zwischendrin schreien lässt, der, als auch der Arzt dann Winston ist von Bluey ein kleiner Hund, deswegen bin ich da verwirrt, wenn da noch ein S reinkommt. Also wenn der Arzt Winston das erklärt, was er genau hat und was genau Sache ist, das hörst du dann nicht, weil draußen gerade mit dem Presslufthammer gearbeitet wird und dann beschimpfen sich wieder welche. So wird halt in diesem Film gearbeitet. Das ist so ein bisschen, ja, klamaukig blöd.
Das war im Original, Toxic Avenger war es aber ähnlich. Also war brutal, schwarzer Humor, trashig und so weiter, aber die hatten halt wirklich kein Geld. Diesmal haben sie ein bisschen mehr Geld.
Die haben definitiv Geld, leider haben sie es halt nur für die Schauspieler ausgegeben. Und
der Regisseur hat ja selber mitgespielt, ne? Der hat Dennis gespielt.
Das ist der Regisseur. Macon Blair.
Ja.
Ja, wobei die Rolle auch überschaubar ist. Und es gibt halt in dieser Stadt gibt es eine bekannte Musikkapelle, nenne ich es mal liebevoll, eine Band, eine Death Metal Band oder was weiß ich was immer, und die sind gleichzeitig auch das Killerkommando von Fritz Garbinger, der wird gespielt von Elijah Wood, der als Hinkebein und wenig Haare, ganz seltsame Frisur und kommt mit einem Stock, die Hand ist mit einem Stock verwachsen, so halb daher. Und Fritz Garbinger ist eben der Bruder von Bob Garbinger, den spielt Kevin Bacon, und dem gehört diese große Firma, die allerdings Geldprobleme hat, deswegen auch von düsteren Gestalten Geld entgegengenommen hat schon, und die wollen natürlich aus der Unterwelt Geld haben wollen, die wollen ihr Geld wieder haben. Er ist da so ein bisschen zwischendrin, zwischen mein Reichtum und mein Wohlstand muss bewahrt werden, die Firma muss weiterlaufen, die natürlich munter irgendwelches Zeug in den örtlichen Fluss pumpt und was weiß ich was, wo die ganze Vegetation dahin siecht, wegen dem ganzen Chemiezeug. Und ja, wen fragt man natürlich dann um Unterstützung, wenn nicht seinen Chef, der ja der große CEO ist, weil er die Platinversicherung nicht die Sachen von Gold abdeckt. Auch so bescheuert eigentlich. Und es wird eben abgelehnt. Winston macht sich auf dem Weg dann zur Firma, weil er sagt, okay, dann klaue ich da das Geld zusammen für meine Behandlung, weil es gibt irgendwie ein Mittel. Dort trifft er dann endlich dann auch auf Taylor Page, die von J.J. Doherty trifft er dann, die von Taylor Page gespielt wird, Junge. Die ist so ein bisschen die Firma unterwandert hat, deren Chef auch am Anfang gleich schon weggeknallt wird von eben dieser Death-Metal-Band-Gruppe, von der diesem Killer-Kommando, weil die zu viel rausgefunden haben und die wollten da eine Story drüber machen und. Und die hat Eigeninteressen, weil ihre Mutter da auch gestorben ist wegen dieser Firma. Und die will eben da so einen Sabotageakt vollüben, während er auf der Flucht ist. Sie stoßen zusammen, es kommt, wie es kommen muss. Er wird gefangen genommen, sie schießen ihm ins Gesicht und werfen ihn in diese Brühe. Und was passiert dann daraus, Erik? Was wird wohl passieren?
Er kommt ja wieder als Toxic Avenger.
Genau, er kommt wieder als Toxi, wie er dann von den Social Media auch genannt wird. Er kehrt also zurück als der Toxic Avenger und saves the day, sagen wir es mal so, und räumt dann so ein bisschen auf dem Weg zur guten Sache. Sehr viel splatterig, sehr übertrieben und manchmal ein bisschen lustig, weil es so doof ist, weil es so dämlich gemacht ist, dass es schon wieder lustig wird. Liegt halt auch daran, dass sämtliche größere Namen in diesem Film komplett overacten. Also brutalst overacten. Das ist so richtig gewollt drüber. Und das macht der ganze Film eigentlich. Und da muss man ein durchaus dickes Fell mitbringen, um diese 102 Minuten durchzuhalten. Viele haben es tatsächlich nicht durchgehalten. Es sind einige raus. Ich glaube, nach den ersten 5 Minuten sind schon welche raus, weil sie gesagt haben, Gottes Willen, was ist das denn? Es wurden tatsächlich während des Films immer mehr, die sich verabschiedet haben. Weil es eben total, total kaputt ist einfach. Ich glaube, ich habe zwischendurch dem Erik kurz mal geschrieben, so, hey, was haben die geraucht, dass sie diesen Film gemacht haben. Es ist wirklich so Special Interests Trash mit Hochglanz-Trash, sagen wir es doch mal so. Eben wegen den großen Schauspielern. Auch dann hinten raus, was da noch alles passiert, ist einfach nur so auf Grad. Ja.
Der Originalfilm, der war ja reiner Trash. Und da kannst du halt schon noch ein bisschen, wenn du so Liebe zum Trash-Film hast, kannst du damit Spaß haben. Und gerade bei Schlierfahrt.
Der hat aber jetzt im Remake nicht mitgespielt. Ja.
Wer hat nicht mitgespielt?
Reiner Trash.
Ach so. Also, was ich sagen wollte, im Schläferz macht das natürlich Spaß, weil dann die Community mit am Start ist, da kommen lustige Kommentare, da entstehen Memes und so weiter, die werden dann gepostet und das ist halt was anderes, als wenn jetzt wirklich mit viel Geld so ein Ding versucht wird zu remaken, dann ist es halt kein Trash mehr, wenn da so viel Geld drin ist und ja, schwierig. Also ich habe ihn jetzt nicht gesehen, er interessiert mich natürlich, wie sie es jetzt umgesetzt haben, weil ich kenne den Originalfilm, wie gesagt, der wirklich scheiße ist, der Originalfilm, aber es ist halt ein Trashfilm. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, sagen, oh, da werfen wir jetzt mal Geld drauf und nehmen da ein paar gute Darsteller und dann wird das schon irgendwie. Ich weiß nicht. Ist natürlich viele, die wie ich den Originalfilm kennen oder so, die werden vielleicht da ins Kino gehen, sagen, ich gucke dann mal, aber ich möchte dann auch mal eine kleine Kritik hier unterbringen. Wenn ihr so Kinofest-Sneak ist, ja, dann ja, sollte man doch bei der Disposition oder bei der Auswahl des zu zeigenden Films vielleicht doch mal ein bisschen mainstreamiger gehen. Weil du hast einmal im Jahr die Chance, mal Leute einzusammeln, die sonst nicht in die Sneak gehen, die vielleicht sagen, oh, Samstagabend, die anderen Filme, die jetzt gerade laufen im Kinofest, die habe ich schon gesehen, ich guck mal, was so die Sneak ist, ich habe gehört, das soll ganz cool sein, aber Montag hatte ich bis jetzt noch nie Zeit, okay, gehen da rein und sehen so einen Rotz, dann. Also, da war der letzte, wie ist der, Final Call oder so, war das nicht so? Oder wie hieß denn der nur? Ja, ich komme nicht drauf, letztes Mal Kinosneak. Jedenfalls, dann zeig halt lieber irgendwas, irgendeine Rom-Com oder irgendeine französische Komödie oder irgendwas, aber doch nicht so ein Special Interest Ding, sondern ein bisschen was, was mehr mainstreamiger verfängt, weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich, bin ich tatsächlich komplett deiner Meinung, weil fand ich auch schwierig für so einen Abend.
Wo ich gelesen habe, dass es kommt, ne? Wo du geschrieben hast, dachte ich, ach echt jetzt, also den hätte ich in der normalen Sneak, da wir sind ja alle ziemlich krank, die da immer reingehen und sich das antun, ja. Also das wäre ja noch okay gewesen, ja. Aber zur Kinofest-Sneak, wo vielleicht dann mal die Greta und der Onkel Horst da ins Kino gehen, nee.
Ja, schwierig auf jeden Fall, sehr, sehr schwierig. Und was soll ich sagen? Mir ging es ähnlich. Also ich habe auch gedacht, so, wow, für so eine Sneak schwierig, sehr schwierig. Auf der anderen Seite, der Vorteil ist halt, dass ein nicht näher benannter Moderator der Sneak am Anfang meinte, als er die Sneak so ein bisschen erklärt hat, es kann sein, dass ein Oscar-Kandidat kommt, es kann aber auch sein, dass der letzte Rotz kommt. Ich habe unbewusst diesem Abend vorgearbeitet. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht der letzte Rotz, es ist halt ein
Film. Ich hab's gefunden.
Ja?
Was letztes Mal lief. 9.9.23, Catch the Killer.
Ja. Nee, 24 war die letzte.
Aber 24 habe ich nicht erfasst hier. Warum nicht? Was lief denn letztes Jahr?
Ich weiß es nicht mehr.
Nee, also Catch the Killer, das meinte ich, den Film, den ich dann noch nachgeholt hatte. War letztes Jahr vielleicht keine Kinofest-Sneak?
Doch.
Naja.
Ja. Also, wie gesagt, war schwierig. Sagen wir es so. Schwierig für Samstagabend.
Ich habe es gefunden. Ich habe gegoogelt, Kinofest 2024, Sneak Stuttgart. Und das erste Ergebnis ist kinocast.net. Da muss ich noch eintragen, weil ich habe so eine Excel-Liste, den ganzen Sneaks. Da lief broke.alone.a kinky love story. Das war natürlich auch nicht gerade mainstreamig, oder?
Boah. Broke Alone, a kinky love story. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Wirklich. Ach, das war...
Warte mal, ich schicke dir den Link hier.
Oh, dann war ich da aber, glaube ich, nicht.
Ich glaube, da hast du nur moderiert und bist gegangen oder so.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Also, ja, ist er ja. Wurscht in dem Fall.
Also den anderen hast du zumindest gesehen gehabt. Wir haben drüber geredet, dachte, okay, den muss ich nachholen. Da habe ich den noch nachgeholt, Catch the Killer, und der war gut.
Aber mach mal einen Knopf drunter. Ich fand's, ich musste manchmal lächeln. Es war großes Overacten. Es ist aber nicht der ganz große Wurf. Ich gebe ihm 3 von 10 Punkten.
Ah, jetzt werden die Punkte nämlich eingetragen.
Das ist schon sehr, sehr, sehr nett,
die 3 Punkte. Ich bin gespannt, was er denn gibt hier, weil in unserem gemeinsamen Dokument standen noch keine Punkte.
Ja, aber wie gesagt, das sind 3 sehr, sehr nette Punkte.
Schauen wir doch mal, was da eventuell morgen anläuft.
Sneak Preview.
So, morgen. Chris, was kommt da? Was kannst du uns empfehlen?
Hätte dir gerade was gesagt, was kommt da? Sonst habe ich fast rausgerutscht. Für die Sneak 1286. Nein, ich weiß es natürlich doch auch nicht. 1286 am Montag, 15. September 2025, lautet der Tipp: Saugstark.
Ich bin erfreut, dass nicht sehr viele schlüpfrige Tipps eingegangen sind auf diesen Titel hier. Jetzt muss ich bloß auseinanderklamüsern, wer hier was. Ach ja, der Martin, der auch Toxic Avenger richtig getippt hat. Ja, mal sehen, ob er da auch richtig liegt. Der tippt Downton Abbey, das große Finale, weil er meint, das wird tränenreich und da braucht man ein saugstarkes Taschentuch. Ich erwähne jetzt die Marke nicht hier. Okay, ich lese jetzt gerade meinen Tipp für die Kinofest-Sneak, die hat sich auch erledigt. Das kam dann wohl nicht. Ja, normale Sneak tippe ich. Ich weiß zwar nicht, wie es aufs Taschentuch passt. Jane Austen und das Chaos in meinem Leben. Genau, das passt zwar jetzt so. Ich wüsste nicht, wie es passen kann auf das Saugstark, aber der von dem Verleiher hatten wir sehr, sehr viel in der Sneak. Und ja, vielleicht haut es dann doch irgendwie hin. Mal gucken. Mehr Tipps sind noch nicht eingegangen. Wahrscheinlich hat das ein bisschen verwirrt, dass da zwei Hinweise da standen. Und also wenn euch noch was einfällt, es geht um Saugstark, der morgen am 15.09. in der Sneak Preview in Stuttgart laufen soll. Vielleicht fällt euch da irgendwas ein. Vielleicht gibt es irgendwas mit einem Staubsauger oder irgendwas. Wie hieß der? Hatten die nicht bei Spaceballs auch irgendwie so einen kosmischen Staubsauger, der irgendwie alles absaugt oder so?
Ja.
Also, überlegt's euch und wir gehen mal rüber und schauen mal, was in den Charts drin ist und was Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Die Kinocharts, nämlich diesmal wieder die offiziellen deutschen Kinocharts der vergangenen Woche. Da ist, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der auf Deutsch heißt. Materialist ist Platz 5. Platz 4 ist 22 Bahnen immer noch. Platz 3 ist The Bad Guys 2. The Wolfgang? Nicht Wolfgang. Wie hieß denn das?
Mit dem Wolf. Wolfgang, oder?
Hä?
Wolfgang, passt doch.
Ja, war das das?
Ich glaube, Wolfgang 2.
Dann Platz 2, jetzt runter von der 1, seit langer Zeit, das Kanu des Manitou. Und entgegen dem, was gestern in einer Quiz-Sendung im ZDF gesagt wurde, hat der Film nicht 30 Millionen Besucher gehabt, sondern hat 30 Millionen eingespielt. Euro. Die Besucher sind natürlich etwas niedriger. Platz 1 ist The Conjuring Last Rites. Jawohl. Und schauen wir nochmal, was Neues anläuft. Chris, hast du die Seite schon?
Kino.de? Die Neustarts? Nein, natürlich nicht. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf diese Sendung hier. Natürlich habe ich es. Downton Abbey startet, Downton Abbey 3. Der dritte Film, der die Geschichte von Downton Abbey beschließen wird. Oh. Wahrscheinlich, ich lese gerade hier, Executive Producer Michael Bay, das heißt, das Schloss fliegt in die Luft.
Oh, okay.
Nein.
Natürlich. Oder verwandelt sich in ein Auto.
In ein Auto.
Es läuft auch noch an. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 1. Teil 1 der Kinotrilogie nach dem finalen Arc der beliebten Demon Slayer Mangas rund um Dämonenjäger Tanjiro. 156 Minuten.
Es startet ein 122 Minuten Film, der Teaser. Ein Actionfilm, ein Antikriegsfilm über eine fünfköpfige Besetzung eines deutschen Tigerpanzers.
Hast du von dem Film schon was gehört?
Nein.
Der ist von Amazon produziert. Und die wollten den eigentlich kurz ins Kino bringen irgendwo. Und der ist aber sehr, sehr gut angekommen. Ist von Dennis Gansel gedreht, aus Hannover ursprünglich. Und der ist jetzt mittlerweile Hollywood und der hat viel Geld dafür bekommen. Gute Darsteller, der hat Top-Kritiken bekommen, der Film. Also sie wollten ihn eigentlich nur kurz im Kino mal ein paar Runden zeigen, ist super angekommen und jetzt kriegt er einen größeren Start und freue mich. Also den würde ich tatsächlich gerne sehen, falls der, aber der ist zu nahe dran an der Sneak hier. Ich weiß nicht, ob das passt, saugstark. Nee, passt nicht auf den Panzerfilm. Aber soll gut sein. Okay, was haben wir noch im Angebot? Ganzer halber Bruder, den haben wir ja in der Sneak Preview gesehen gehabt, können wir wärmstens empfehlen. Komödie mit Christoph Maria Herbst als Mann, der erfährt, dass er einen Halbbruder mit Trisomie 21 hat. Und ich möchte hinzufügen, und dass er ein Haus geerbt hat, in dem sein Halbbruder noch lebt und er möchte gern dieses Haus verkaufen, aber muss den Bruder irgendwie loswerden. Und ja, ein sehr herzerwärmender, toller Film. Sowas wäre cool gewesen für die Kinofest-Sneak.
Wäre auch gut gewesen, ja, durchaus. Durchaus. So, was haben wir noch nach ganzer halber Bruder? Ja, hier, Leibniz, Chronik eines verschollenen Bildes. Kekse. Fiktive Episode aus dem Leben des gelehrten Leibniz, dessen Porträtzeichnung zum Zerreißakt wird.
Aha.
Leibniz. Das ist doch was für die Sneak.
105 Minuten, ja. Saugstark ist es ja auch nicht, oder? Nee.
Weiß ich nicht.
Miroirs. Nummer 3, ein deutsches Psychodrama von Christian Petzold mit Paula Bär in der Hauptrolle. Mehr steht hier leider nicht.
Das reicht. Kill the Jockey startet noch, eine Komödie. Krimi-Drama mit Haus des Geldes-Star Ursula Corbero über zwei Rennsport-Jockeys, die für den gleichen Kriminellen arbeiten. Okay. Das klingt doch lustig. Nein?
Naja, ich überlege gerade, nee, weiß nicht, für die Sneak passt irgendwie doch alles nicht ganz so richtig. Naja, wir werden sehen morgen, was davon läuft oder auch nicht. Geh mal rüber in den Bereich Kino News. Es gab letzte Woche eine kurzfristig angekündigte Nintendo Direct. Für die nicht Gamer sind oder nicht gern spielen, ihr braucht jetzt nicht gleich abschalten und skippen, sondern es geht hier tatsächlich um was Kinomäßiges, denn in dieser ganzen Nintendo Direct wurde ein Teaser gedroppt für den Film Super Mario Galaxy. Und Super Mario Galaxy, es gab ja diesen Super Mario Film, der wahnsinnig erfolgreich war. Ich glaube, in dem Jahr war, glaube ich, der erfolgreichste Kinofilm des Jahres oder so. Und von denselben Machern, also auch wieder von Illumination, also die auch die Minion-Filme gemacht haben und so weiter, kommt jetzt der neue Super Mario-Film und das ist jetzt dann Super Mario Galaxy. Und für die, die sich mit der Lore und so weiter Super Mario nicht unbedingt auskennen, der Super Mario Galaxy, das Game, hatte eine wirklich tolle Story und zählt bei Fans immer noch mit, ja, bei vielen zumindest, so mit als einer der besten Super Mario-Spiele-Teile überhaupt, ja. Und deswegen, ich freue mich sehr, sehr auf den Film und dass sie auch Super Mario Galaxy jetzt verfilmen und jetzt nicht erstmal irgendwas anderes, weil also man wartet ja auch schon ein bisschen, es wird ja viel gemunkelt, dass da auch ein Zelda-Film kommt und so weiter, aber jetzt haben sie einfach mal einen Trailer rausgehauen, Super Mario Galaxy Film, also ich freue mich sehr, also bin ich sofort am Start, mein Kleiner, den werde ich da auch mitnehmen, vielleicht kommt sogar die Große mit, ja, tolles Ding, einfach mal so in der Nintendo Direct, wo du eigentlich erwartest, dass es um neue Spiele geht. Es wurden übrigens auch geile neue Spiele vorgestellt, also für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich werde mal das mit verlinken. Das ist der Livestream, der gelaufen ist und da ist am Anfang, ich habe da die Startzeit so verändert, dass es wirklich da beginnt, wo es wirklich interessant wird mit dem Super Mario Galaxy Teaser und danach kommen die ganzen Spiele. Könnt ihr euch mal schön reinziehen. Hast du schon mal reingeguckt?
Natürlich nicht.
Nicht, okay. Ja, aber Super Mario Film, eure Kleine ist noch zu klein, glaube ich. Ne?
Ja, die ist noch zu klein dafür, aber ja. Prinzipiell, warum denn nicht? Also gucke ja. Ich mir auch an.
Es ist, aber ich glaube, den Super Mario, den Film hast du ja gesehen, den vorhergehenden, ne?
Ja, der war cool.
Der war echt cool, schön gemacht und viel Fanservice. Und hier in dem Teaser von Super Mario Galaxy, für die, die es noch nicht gesehen haben, die das Spiel kennen, da ist auch wieder so schön ein bisschen Fanservice drin. Und ach, ist gleich mein Herz aufgegangen. Sehr, sehr schön. Und das wird ein riesen Kinoerfolg. Ich glaube, da müssen jetzt schon mal alle möglichen Filmverleiher anfangen, ihre Filme da drumherum zu planen, um diesen Start. Denn ich glaube, du willst nicht parallel zu dem Super Mario Galaxy Film laufen als Film oder so. Da musst du echt schauen. Okay, rüber ins Heimkino.
Heimkino.
K-Pop Demon Hunters haben wir jetzt mal geschaut. Ja, wir sind ein bisschen late to the party. Mittlerweile ist es schon nicht mehr weltweit Platz 1. War ja ein weltweites Phänomen, aber man kann es vielleicht auch uns alten weißen Männern nachsehen, dass wir jetzt nicht gleich drin geschaut haben.
Also gleich rein, oh Gott, gleich geklickt haben, oh mein Gott, oh.
Muss ich sehen, oh, K-Pop, ja, Animation, ja. Ja, wir haben erstmal da ein bisschen abgewartet, aber es führt ja irgendwie gefühlt keinen Weg dran vorbei. Und wenn man sich hier mit Kinofilmen oder überhaupt mit Filmen beschäftigt, kann man natürlich nicht den erfolgreichsten Film des Jahres außer Acht lassen. Ich kann mich erinnern, vor 1, 2, 3 Jahren haben wir auch diesen chinesischen Film Die wandernde Erde geschaut, der da so weltweit so extrem erfolgreich war. Natürlich eher so in den asiatischen Regionen wahnsinnig viel Einspielergebnis, im Rest der Welt, im westlichen Welt eher nicht so. Sogar den habe ich geschaut. Ja, worum geht's denn? Wir lernen eine weibliche K-Pop-Band kennen, genannt Hunter/X oder Huntrix.
Huntrix.
Und besteht aus Rumi, Mira und Zoe. Und die sind ganz gut unterwegs als K-Pop-Band. Also die füllen Stadien, bringen Musik raus und sind auch miteinander befreundet. Aber wir sehen auch, oder wir bekommen auch gleich schon diese doppelte Ebene mitgeteilt. Denn es ist so, es gibt natürlich eine böse Welt, eine Dämonenwelt. Und die wird mit Gesang in Schach gehalten. Das heißt, durch diesen Gesang wird positive Energie verteilt und die hält die Dämonen halt draußen. Die Dämonen versuchen halt immer mal wieder da einzudringen. Aber unsere Leute können auch richtig kämpfen. Also sie sind nicht nur Demon Hunters, also sie können dann auch richtig kämpfen, wenn es sein muss. Und mit ihren, sie bringen eine Hitsingle nach der anderen raus und mit der ganz neuen Single, die sie rausbringen wollen, wollen sie dann auch so viel positive Energie erzeugen, dass quasi eine Barriere erzeugt wird, sogenanntes Hanmoon, der diese dämonische Unterwelt dann eben in Schach hält. Und ja, genau, das ist so der, sag mal so, die Hauptstory. Es gibt dann noch ein paar Wendungen und diverse Layer unten drunter, die dann noch mit reinkommen. Die möchte ich jetzt mal nicht spoilern für die, die es vielleicht doch noch nicht gesehen haben. Die 3, 4 Leute in Südamerika, die es noch nicht gesehen haben wahrscheinlich, die irgendwo in Peru auf dem Berg sitzen und kein WLAN haben. Ja, weil gefühlt hat es ja eh schon jeder geguckt. Es ist natürlich sehr K-Popig, ja, und ich mag ja an sich keine Musical-Filme, aber dadurch, dass es hier so eingängige Pop-Songs sind, konnte ich echt gut damit leben. Hat es mich überhaupt nicht so genervt, wie wenn jetzt irgendjemand anfängt, von ihren Gefühlen und Tränen da Arien zu singen oder so. Das nervt mich viel mehr, als wenn da ein gescheiter Pop-Song kommt. Und die sind wahnsinnig gut produziert. Also wirklich, die sind top-notch. Es gibt ja auch mittlerweile so eine Sing-Along-Version auf Netflix, wo du mitsingen kannst. Und also wirklich gut produziert vom Zeichenstil, das hatte der Chris mir schon im Vorab erzählt, sieht so ein bisschen aus wie diese Spider-Man-Sony-Filme von der Art her, wie es animiert ist, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Insgesamt eine runde Geschichte. Ist jetzt für mich nicht der aller riesengroße 10, 9 irgendwie Punkte-Film oder sowas, aber das ist ja gerade bei diesen extrem erfolgreichen Filmen, das sind auch nicht die jetzt hier ja 10 Punkte oder sowas bei irgendwelchen Zielgruppen machen, sondern das sind eher so die im Mainstream ganz gut verfangen. Und das verfängt ja extrem gut im Mainstream. Man sieht es ja auch in Deutschland, das Kanu, das Manitou. Ja, die Einspielergebnisse, die sprechen eine Sprache. Ne? Und dir hat es auch gefallen, Chris, oder?
Definitiv. Ich fand es eigentlich ganz coolen Film. Also stark animiert, cool gemacht, auch immer wieder schön diese Anime-Elemente damit drin dann auch und Zeichentricksachen und alles. Das fand ich echt witzig gemacht. Und auch, ja, dieses Zusammenspiel dann von so selbst ein bisschen übertrieben, sich aber auch selbst nicht wirklich ernst nehmen, dann aber auch schon wieder eine ernste Geschichte erzählen, ganz coole Figuren und alles. Doch, war cool. Also ich fand es echt witzig. Und die Musik geht absolut ins Ohr. Das ist halt K-Pop vom Feinsten wirklich. Ja, das ist schon sehr, sehr catchy auch teilweise. Und was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg und das durchaus zu Recht. Also ich bin ja überhaupt nicht in der Zielgruppe. Trotz allem angeschaut, weiterempfohlen auch. Also nicht nur dir, Erik, sondern auch der Kate habe ich es weiterempfohlen. Die wird auch noch reingucken. Und also kann man sich schon mal anschauen. Wenn man dann jetzt sagt, okay, mit halt der Prämisse, ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe. Mich geht das eigentlich gar nicht so groß was an, sondern einfach mal gucken, warum ist denn das so? Und da finde ich es eigentlich stark gemacht.
Ja, die Story außenrum um den Film, also der hat ja irgendwie, ich glaube, 100 Millionen gekostet. Und Sony wollte den eigentlich ins Kino bringen, aber dann wegen dem ganzen Pandemie-Struggle haben sie dann das an Netflix verkauft. Ich glaube, bei Sony, da werden jetzt einige Leute ins Schwert fallen. Seppuku. Deswegen, für Netflix ist das natürlich ein Riesenerfolg. Also das ist ja, dass sie einfach mal den weltweiten Nummer 1 Film haben. Und das ist schon krass. Vielleicht ist es aber auch sogar so, dass der vielleicht im Kino gar nicht so erfolgreich gewesen wäre, weil der doch ein bisschen weird ist. Wo du sagst, im Kino, boah, ehe ich da jetzt ein Ticket kaufe, dann gefällt mir der Film nicht. Aber jetzt im Streaming, vielleicht war das gar nicht doof von Sony. Ja, was heißt doof von Sony? Die hatten keine Wahl in dem Moment. Aber vielleicht war es gar nicht doof für den Film an sich, dass der erstmal auf einer, in Anführungszeichen, freien Plattform gelauncht wurde. Und jetzt, ich glaube, wenn Sony K-Pop Demon Hunters 2 ins Kino bringt, da kannst du aber mal sehen, was da abgeht im Kino.
Definitiv.
Vielleicht war es so im Nachhinein betrachtet sogar das Beste. Was mir allerdings Sorgen macht, wenn jetzt vielleicht die Kino... Filmstudios dann sagen, oh, Moment mal, wir haben jetzt hier gesehen, der Film im Streaming riesigen Erfolg gehabt und dann die Nachfolgefilme, die dann ins Kino gekommen sind, die haben großen Einspielergebnis erzielt. Wir machen das jetzt mal auch so, wir launchen unsere Filme erstmal im Streaming, holen uns da eine große Audience ab und bringen dann den nächsten Teil ins Kino und machen cashen dann ordentlich ab. Weißt du, wie ich meine?
Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja klar, das wirst du nicht vermeiden können.
Das macht mir Sorgen. An sich, ja, ist eine coole Story, die da mit drin hängt. Und ich habe mich nämlich gefragt, hey Sony, Moment mal, warum bringen die hier auf Netflix so einen Film, der offensichtlich ein Kinofilm ist? Und tja, schon krass. Also, aber ein toller Film, kann man durchaus, also der tut wirklich, der hätte auch von Angel Studios, obwohl da war viel mit Dämonen und so, hätten die wahrscheinlich, aber es ist auch so ein Pleaser, weißt du, so ein Audience-Pleaser, da kann jeder damit connecten irgendwo. Du hast halt zum einen diese Girl-Group oder diese quasi die drei Mädels, da ist jeder auch ein bisschen anders und dann hast du noch die drumrum und gibt da dann noch eine Boyband und so, mehr sage ich jetzt mal nicht.
Die ja. Auch einen tollen Soda-Pop.
Ja. Du findest da jede Menge drin in dem Film, es ist liebevoll animiert, es ist sehr fantasievoll, sehr, sehr bunt, sehr einfallsreich und deswegen.
Was ich aber noch sagen muss, ein Aber. Okay. Ja, ich erhebe kurz die Stimme. Nein, tatsächlich die am Seoul Tower, also an dem Fernsehturm von Seoul, ich wüsste nicht, dass da so ein Riesenstadion steht, das war mir komplett neu. Aber sei es drum.
Die werden doch nicht etwa hier die Realität verändert haben für diesen Animationsfilm. Also, das ist ja unerhört. Also, das gibt's ja nicht.
Ja, möglich.
Ja, also nee, schon eine Empfehlung. Guck da mal rein. K-Pop Demon Hunters, wenn ich jetzt eine Wertung geben müsste, also weil, wie gesagt, das ist eine wohlgemeinte 6,5 von 10.
Ah ja, guck, ich bin tatsächlich bei 7.
War jetzt nicht so, also Ich glaube, ich gucke den auch nicht nochmal. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ja.
Sind wir beide nicht. Und trotzdem haben wir es gemacht.
Ja. Ich meine, wenn das andersrum wäre, wenn das quasi Dämonen, die Human Hunters wären. Und die Dämonen würden gute Darkwave-Synthpop-Musik machen. Das wäre mein Film. Also an alle Leute da draußen. So. Ja. Gerne auch mit Coverversionen so von Sisters of Mercy, Typisch Mode oder Lebanon Hanover oder sowas. Ja, so die Richtung.
Ja, aber dann bist du mit der Coverversion nicht einverstanden, das ist auch doof.
Na, ach komm, ich kann dann auch zudrücken. Ja, wie auch immer. Ja, deswegen. Tolles Ding, Riesenerfolg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ehrlich gesagt, ich werde das ein bisschen beobachten. Also ich bin mir fast sicher, die werden Teil 2 produzieren und der kommt ins Kino und dann wird es wie verrückt. Also der wird quasi überall abcashen auf der ganzen Welt, also nicht nur in Asien. Wahnsinn. Haben wir Zeit? Ja, ein bisschen, oder?
Bisschen. Wir nehmen uns die Zeit.
Wir nehmen uns die Zeit. Serien.
Serien.
Ich habe auf meiner Reise, ich hatte mir diverse Sachen runtergeladen auf mein iPad. Ja, bei diversen Streaming-Services hatte ich auch den K-Pop-Film, hatte ich ja auch runtergeladen. Und ich hatte auch diverse Serien und irgendwie, wenn man dann unterwegs ist und ist dann gestresst und so, dann, ich weiß nicht, habe ich da so durch, ach nee, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Und darauf habe ich geachtet, das geht 50 Minuten pro Folge, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock. Ich bin dann bei Shifting Gears gelandet, was ich mir runtergeladen hatte, weil wir das demnächst mal bei Fortsetzung Volk besprechen. Und in dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das ein bisschen älter ist, ist Quatsch. 2025 sehe ich ja gerade auch wahrscheinlich.
Excuse me, wir haben 2025.
Ja, aber Anfang des Jahres wahrscheinlich gibt es schon eine Weile die erste Episode. Hauptdarsteller Tim Allen, ja, oh. Heimwerker King. Die Hauptdarstellerin Kat Dennings, bekannt aus Two Broke Girls zum Beispiel.
Oder aus den Thor-Filmen.
Oder aus, wie ist das? Nico Nora, Soundtrack einer Nacht, da haben wir sie zuerst gesehen,
ja,
auch in der Sneak Preview.
Oh Gott, das ist ja ewig her.
Ja, sehr toller Film, mag ich immer noch.
Sehr großartiger
Film. Sean William Scott ist dabei, hey. Oh. Da, den habe ich ewig nicht gesehen, also aus American Pie und weiß nicht, der hat zwar viel gemacht, also du siehst ja jeden Tag bei ihm, jeden Tag, jedes Jahr bei ihm in der IMDb einen Eintrag, aber irgendwie kriegt man da kaum noch was mit. Ach, Super Troopers 2 hatten wir nicht in der Sneak, ja, okay. Der spielt auch mit und das ist natürlich, da habe ich gedacht, okay, das klingt schon mal. Ich glaube, Tim Allen sucht sich keine Comedy aus, die scheiße ist. Glaube ich einem. Das glaube ich ihm nicht. Und da er auch mitproduziert hat, denke ich mal, soll das ganz gut sein. Die Folgen gehen auch so entspannt, irgendwie so 20 Minuten. Geht darum, dass Kat Dennings wieder bei ihrem Vater einzieht, gespielt von Tim Allen, weil da eine Scheidung im Raum steht und sie zieht mit ihren zwei Kindern, mit Carter und Georgia, wieder bei ihrem Papa ein. Und mit dem Papa hat sie sich irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie zerstritten. Irgendwie, also die haben auch am Anfang ein bisschen angespanntes Verhältnis. Was aber dann eher so ein liebevolles, also dass immer gegenseitig irgendwelche Kommentare gegeben werden, die echt lustig sind. Und ihr Vater hat nicht eine Autoreparaturwerkstatt, sondern so eine Art, ja, Tuning ist es auch nicht. Die nehmen halt so alte Autos wie so ein Ford GTO zum Beispiel, machen die neu, also Pimp My Ride mäßig. Und bauen aber auch neue Teile ein, irgendwie neue Bremsen oder sowas. Und bei einem haben sie irgendwo was Elektrisches eingebaut und so weiter. Der bis jetzt, also wirklich so Modernisierungswerkstatt habe ich so auch noch nicht, wüsste ich nicht, aber in Amerika halt, ne? Und er ist halt total in Autos und Sean William Scott ist auch einer von den Mechanikern da in der Werkstatt und ja. Und sie kommt dann erstmal an und muss dann erstmal strugglen. Ihre Kinder müssen dort wieder neu in die Schule und der ganze Struggle dann mit neue Freunde finden und so weiter. Und ich fand, die ersten Folgen waren so ein bisschen, da hat die Serie irgendwie noch so ein bisschen versucht, ihre Stimmung zu finden. Die Fokuspersonen ist ja gerade bei Sitcoms immer so, du guckst halt, wer wie am besten mit wem funktioniert, wer da die besten, ja, Jokes bekommt, Lines bekommt, Punchlines und so weiter. Und ich finde aber so ab, ja, es gibt da noch eine Folge, wo ihr Ex-Mann oder ihr, ja, noch zu bald Ex-Mann vorbei, die ist ein bisschen lame und so, kommt da noch nicht mehr vor. Dann Tim Allen, also die Frau von Tim Allen ist verstorben, also quasi die Mutter von Kat Dennings. Und seitdem sie verstorben ist, ja, ist er halt auch ein bisschen eigenbrötlerisch geworden und so. Und er versucht dann auch mal irgendwelche Frauen kennenzulernen. Und da gab es auch eine, wo du dachtest, okay, ich hab's verstanden, das wird jetzt sein Love Interest. Ist zum Glück nicht geworden.
Oh, Spoiler!
Weil die ein bisschen komisch und dann gibt's aber jemand anders und so. Ja, dann haben sie gegenüber noch so eine Art Fitnessstudio, mit dem er ein bisschen Beef hat. Also speziell dann, wenn man ein bisschen Sitzfleisch mitbringt und wirklich mal weiter reinschaut in die Staffel, wird die richtig gut und sehr lustig. Also ich habe im Flugzeug da ein paar Mal richtig laut gelacht. Dann was hat sich Glück niemand hört. Die denken dann nur, der hat eine Meise. Ich rück mal. Nee, das war schon. Das
ist immer gefährlich, Erik. Immer gefährlich ein, so. Nicht die Bombe.
War schon ein angenehmes Lachen. Also wirklich. Da sitzen dann auch die Punchlines viel besser, dann so irgendwie dritte, vierte Folge so und hat wirklich, ich finde es eine tolle Serie. Ich bin dabei, die komplett durchzuschauen. Jetzt gerade die erste Staffel gibt es auf Disney Plus für alle, die mal reinschauen möchten. Es gab ja lange, ich kann mich nicht erinnern, wann es die letzte gute, so eine kurze 20 Minuten Comedy-Serie mit Publikum, ne? Also du hörst das Publikum, es sind keine eingespielten Lacher. In den USA wird das ja vor Publikum aufgezeichnet. Und ich würde auch absolut empfehlen, auf Englisch umzustellen, ins Original. Ich habe am Anfang, wo es losging, war es irgendwie noch auf Deutsch eingestellt und das war irgendwie überhaupt nicht witzig. Da habe ich mal umgeschaltet und das hat viel besser gesessen. Ich mag auch ehrlich gesagt die Originalstimme von Kat Dennings sehr gern. Also sie hat so eine, manchmal, gerade wenn sie aufgeregt ist, hat sie so ein bisschen so eine quietschige Stimme. Das finde ich irgendwie total cool, dann die Stimme. Ja, also Empfehlung von mir für die Serie Shifting Gears auf Disney Plus. Guckt da mal rein, wenn ihr Spaß haben möchtet. Toller Cast. Auch die Nebencharaktere. Da gibt es in der Werkstatt noch einen, der sitzt im Rollstuhl. Der haut manchmal ein paar Sachen raus, wo du denkst, ach, ey, das hat jetzt so gesessen, diese Punchline. Der hat so ein Comedy-Timing. So lustig einfach. Okay. Shifting Gears, nochmal Empfehlung. Und ich guck mal rüber, was so Neues anläuft im Streaming. Was ich jetzt gerade. Ach, hier ist es, genau. Es läuft sehr viel am 18. September an. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, am 17. September startet auf Sky Atlantic und Showcase die Staffel 3 von And Just Like That. Auf Prime Video startet die Staffel 2 von Gen V, von diesem Spin-off von The Boys. Und auf Apple TV startet die 4. Staffel von The Morning Show. Das werde ich auf jeden Fall schauen. Ich liebe die Serie. Dann ein paar echte Neustarts ab 18. September. Wie lese ich das am besten vor? The Bar und dann kommen ein paar Sternchen, weil es zensiert ist. DS of Bollywood, wahrscheinlich The Bastards of Bollywood.
Bastards wahrscheinlich, ja. Also Badasses of Bollywood.
Nee, es würde nicht passen. Da geht's, ist halt so Bollywood, eine Bollywood-Serie, die es mal hier zu uns rüber geschafft hat. Könnte mal ganz cool sein, wird natürlich auch ein bisschen gesungen da drin. Ich habe mir mal den Trailer laufen lassen.
Oh, ist doch voll was für dich.
Na, ganz bestimmt. Ich möchte es hier nochmal erwähnen. Vielleicht gibt es da jemand. Dann Platonisch. Achso, wo läuft das? Auf Netflix. Platonisch, Blue Moon Hotel auf Netflix. Das ist, ich lese mal hier vor, was hier steht, ein bescheidenes Boutique-Hotel, das von einer Mutter und ihren zwei Söhnen geführt wird, wird aufgrund seiner Lage für Investoren plötzlich äußerst attraktiv. Ein gut aussehender Geschäftsmann ist fest entschlossen, das Hotel zu erwerben. Die Mutter will jedoch auf gar keinen Fall verkaufen. Er beschließt, unter falschen Namen ins Hotel einzuchecken. Dort angekommen, verlieben sich beide Töchter in ihn. Er denkt, dass das Universum ihren Seelenverwandten geschickt habe. Die andere ist überzeugt, er sei ihr Schicksal. Ist das nicht eine tolle Geschichte für dich, ja? Ja, das kannst du nicht antworten, weil bei dir gerade laut war.
Ja, weil gerade irgendwie Action abging, keine Ahnung, was da los ist.
Also mal was Romantisches und sag mal, wo habe ich denn hier? Ich hatte doch noch was Drittes hier. Platonisch? Ich hatte noch irgendwas. Verdammt, welches hatte ich hier noch ausgesucht? Am 19. September läuft noch der Milliardärsbunker. Das war auch noch irgendwie so ein bisschen Vault-mäßig, wie bei Fallout, wer das kennt. Ne? Also, aber dass die halt in diesem Bunker leben. Aber das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Haunted Hotel wollte ich. Haunted Hotel auf Netflix. Ach nee, das war eine animierte Serie. Ah, ich weiß nicht mehr, ich hatte noch irgendwas rausgesucht. Ist irgendwie mein Tab, ist weg. Ach, hier ist es.
Ich weiß inzwischen, was hier gerade los war. Hier war, oh, ich habe eine Spinne gefangen, schnell weg damit.
Okay. Ja, ich komme nicht drauf, was ich noch empfehlen wollte. Aber ja, gut, vielleicht fällt es mir nächste Woche wieder ein. Vielleicht habe ich es bis dahin schon geguckt, was ich empfehlen wollte. Dann kurz noch zu Schläfhatz, Malibu Express. Die haben irgendwie gesagt, das ist wieder ein Film aus der Reihe mit 3 Bs. Irgendwie Busen, Bomben und noch irgendwas. Ja, hat genau gepasst. Sehr, sehr schön. Ihr könnt es ja noch nachholen, irgendwie, glaube ich, auf RTL Plus, auf dem Streamingdienst, wenn ihr es nicht geschaut habt. Es war sehr lustig. Viele Playmates dabei. Es war wieder ein typischer Schläferz-Film. Vielleicht sehen wir in ein paar Jahren ein Remake in der Sneak Preview oder so. Mal gucken. Obwohl, heutzutage wird sowas nicht mehr gedreht. Jo, dann sind wir eigentlich durch für heute. Passt ja auch zeitlich gesehen. Und ja, ich schaue mal, ob ich morgen in die Sneak gehe. Ansonsten wird der Chris die Fahne hochhalten. Und dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder mit dem, was wir bis dahin geschaut haben. Oder?
Ja. Ich gehe fest davon aus, ja.
Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.